Immer wieder hört man, dass Leute sich ernstlich über Gott beklagen. Warum lässt Gott all die Probleme in der Welt zu? Oder was ist das für ein Gott, der all die furchtbaren Dinge zulässt? Erst neulich hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der in seinem Leben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und deshalb sehr frustriert war. Obwohl er scheinbar ein Interesse für geistliche Fragen zeigte, sagte er schließlich: "Ich verstehe nicht, was dieser Gott tut und was das alles für einen Sinn hat." Viele Menschen haben nur vorwurfsvolle und anklagende Worte für einen Gott übrig, den sie nicht verstehen. Worte, die Unkenntnis, Misstrauen und Ablehnung gegen den Gott der Bibel zum Ausdruck bringen. Wenn Gott wirklich gütig und allmächtig ist, so wie es die Kirche predigt, warum gibt es dann Terror und Kriege, Krankheiten, Armut und Elend, Mord und Totschlag und andere Grausamkeiten in dieser Welt? Hallo und herzlich willkommen zu Die Theodizee-Frage. Warum lässt Gott das Böse in der Welt zu? Mein Name ist Michael und in diesem Beitrag geht es darum, die Theodizee-Frage aus der Sicht der Bibel zu betrachten. Viele haben sich in der Vergangenheit mit der Frage beschäftigt, warum Gott Leiden zulässt. Der Begriff Theodizee geht auf den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz zurück. Dieser hatte den Begriff 1697 für die philosophische Beschäftigung mit dem Problem des Übels geprägt. Das Wort Theodizee hat seine Wurzeln in der griechischen Sprache und bedeutet Rechtfertigung Gottes. Leibniz stellte die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Bösen in der Welt. Denn in der Bibel steht, dass Gott gut und allmächtig ist. Warum also lässt Gott dieses Leiden in der Welt zu? Seine gesamten Überlegungen dazu hat Leibniz in einem Buch zusammengefasst mit dem Titel Theodizee-Aufsätze über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Bösen. Keine Angst, du musst dieses hochgelehrte philosophische Werk nicht lesen. Doch aus dem Titel des Buches kann man schon mal einige wichtige Punkte entnehmen, die aus christlicher Perspektive relevant sind. Erstens, der Gott der Bibel ist ein gütiger Gott. Zweitens, der Mensch wurde als freies, selbstbestimmtes Wesen von Gott erschaffen. Drittens, das Böse existiert und es hat einen ganz bestimmten Ursprung. Diese drei genannten Aspekte stellen bereits einen Teil der Antwort dar. Sie umreißen tatsächlich das Spannungsfeld, in dem sich unsere komplizierte Wirklichkeit bewegt. Ich habe anfangs gesagt, dass ich die Theodizee-Frage auf der Grundlage der Bibel betrachten möchte. Ich füge hinzu, das ist meines Wissens die einzige Möglichkeit, eine echte Lösung für das Theodizee-Problem anzubieten. Eine Lösung, die eine in sich geschlossene und nachvollziehbare Erklärung bietet. Menschliche Überlegungen aus dem Bereich der Philosophie lassen immer einen Raum für Spekulationen offen. So die Überlegungen des antiken Philosophen Epikur, der folgende Alternativen als Erklärung vorgeschlagen hat. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht. Wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig wie auch schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Soweit die Überlegungen des Epikur, die sich im ersten Moment logisch anhören. Das ist ein Beispiel für eine philosophische Deutung, die aber ganz offensichtlich keine Lösung des Theodizee-Problems bietet. Mal ehrlich, mit Epikur ist man so schlau wie zuvor. Immerhin hat Epikur geglaubt, dass Gott nicht zu schwach sein kann, um irdische Probleme zu lösen. Das ist ja schon mal was. Aber es ist andererseits bemerkenswert, dass dem antiken Philosophen die Wahrheit verschlossen ist. Mit allergrößtem Respekt muss ich gerade an die griechischen Philosophen der Antike denken, die ihr ganzes Leben der Suche nach Wahrheit und Erkenntnis verschrieben haben. Epikur konnte damals die Wahrheit in Bezug auf den Willen Gottes nicht kennen. Das hatte einen Grund, denn das Evangelium war noch nicht in die Welt gekommen. Epikur lebte im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus. Wenn man Gott und diese Welt wirklich verstehen will, so kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dann muss man schon die Person fragen, um die es hier geht. Und das ist der Gott der Bibel. Das ist aber schwierig, könnte jemand zu Recht einwerfen. Deshalb hat Gott uns geholfen. Und durch seine Propheten, Evangelisten und Apostel bereits alle Antworten niederschreiben lassen, die für uns relevant sind. Zu finden sind sie in der Bibel. Deshalb habe ich recherchiert und schon mal eine wichtige Antwort gefunden. Und hier ist die gute Nachricht. Die Bibel sagt, dass Gott die Welt von allen Übeln befreien will und dass er es tun wird. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen zu diesem Thema. So verkündet der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen von Rom das Folgende: Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt machen. Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil, also zu Christus, gefunden haben. Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist. Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Römer Kapitel 11, Verse 25 und 26. Im Klartext bedeutet das: Gott hat das zuerst erwählte Volk der Juden für eine längere Zeit auf das Nebengleis der Heilsgeschichte versetzt, weil sie den Retter der Welt, Jesus Christus, nicht nur abgelehnt, sondern sogar gekreuzigt haben. Sobald also die Anzahl der erlösten Menschen aus den Nationen der Erde vollständig ist, wird Gott sich wieder auf Israel konzentrieren und sichtbar in die Kämpfe eingreifen. Das geschieht durch die Wiederkunft von Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Die Wiederkunft von Jesus Christus wird auch den bösen Zustand der Welt beenden. Für mich steht fest, dem Gott der Bibel läuft nichts aus dem Ruder. Er ist auf Kurs und steuert direkt auf sein Ziel zu, ohne Verzögerung und ohne Verspätung. Denn Gott hat einen Plan für die gesamte Welt und für dich, für dein Leben und für die gesamte Schöpfung. Man nennt diesen Plan den Heilsplan Gottes. Und Gott kann diesen Plan ausführen, weil er der allmächtige Gott ist. El Shaddai ist sein Name. Das Ziel von Gottes Heilsplan ist eine perfekte Welt, ohne Krankheit und Tod, ohne Leid und Schmerzen, eine unvergängliche Welt, wo deine Kraft niemals nachlässt, deine Schönheit niemals vergeht und dein Leben niemals endet. Da sehen wir aber im Moment noch nichts davon, könntest du jetzt einwerfen. Ich behaupte, man kann es bereits sehen. Wenn man sich auf die Sicht Gottes einlässt. Wenn man sich auf das geoffenbarte Wort Gottes, die Bibel, einlässt. Was hat uns Gott über die herrliche Zukunft der Menschheit mitgeteilt? Im Buch der Offenbarung des Johannes in den Kapiteln 21 und 22, also ganz am Ende der Bibel, wird die neue Welt Gottes wie folgt beschrieben. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. In den folgenden Versen wird die Herrlichkeit des neuen Jerusalem in erstaunlichen Details beschrieben. Das überspringe ich aber und zitiere weiter ab Vers 23. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes, und ihr Licht ist das Lamm. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben, und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen. Sie stehen immer offen. Die Völker werden all ihre Schätze und Kostbarkeiten in die Stadt bringen. Doch wer sich durch Götzendienst verunreinigt hat, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Soweit die Bibel über die kommende Welt, die das Ziel des göttlichen Heilsplanes ist. Diese neue Welt ist eine ewige Welt, und Jerusalem wird für immer die Hauptstadt sein. Mehr noch, Jerusalem wird das Zentrum des Universums sein. Denn dort, wo Gott ist, ist das Zentrum von allem. Ich wiederhole deshalb gern den vierten Vers aus Kapitel 21, wo es heißt: Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Ist für immer vorbei. Für immer. Nun weißt du, was Gott für die Menschheit vorgesehen hat. Die neue Welt Gottes hat eine unvergängliche Herrlichkeit, die jenseits menschlicher Vorstellungskraft liegt. Damit ist auch gesagt, dass die jetzige, vom Bösen verdorbene und so arg gebeutelte Welt ein vorübergehender Zustand ist. Gott wird es beenden. Es geht vorüber. Hörst du? Es geht vorüber. Ich will es abschließend zusammenfassen. Gott hat die Macht, das Übel, also das Böse, aus der Schöpfung zu entfernen. Er hat seinen Heilsplan durch seine Propheten, Evangelisten und Apostel der Menschheit verkündet. Und er hat seinen Sohn, Jesus Christus, damit beauftragt, den Heilsplan auszuführen. Es hat vor 2000 Jahren begonnen. Das Kreuz Christi war die Zeitenwende. Seitdem breitet sich das Reich Gottes trotz aller Widerstände auf der Erde aus. Zunächst in Gestalt der weltweiten Gemeinde von Jesus Christus in allen Ländern und Völkern der Erde. Wir leben jetzt in der Endzeit. Wenn die Gerichte der Endzeit ihren Höhepunkt erreicht haben, wird Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit kommen und seine sichtbare Königsherrschaft gegen alle Widerstände aufrichten und 1000 Jahre lang die Welt regieren. Danach kommt das jüngste Gericht, wo Gott eine vollkommene Gerechtigkeit herstellen wird. Alles Böse wird endgültig und für immer ausgerottet. Schließlich kommt Gottes perfekte Welt in Gestalt des neuen Himmels und der neuen Erde. Es ist kein Zufall, dass Jesus in seinem Dienst auf der Erde ein bestimmtes Anliegen immer wieder genannt hat. Die Evangelien berichten davon. In dem bekanntesten Gebet, dem Vater unser, nennt Jesus dieses Anliegen sogar an erster Stelle: Dein Reich komme. Damit kennst du nun die erste Priorität Gottes. Es ist das Reich Gottes, das Jesus Christus hier auf der Erde aufrichten wird. Nun könnte man zufrieden davongehen angesichts dieser guten Nachricht über das Happy End der Weltgeschichte. Für den einen oder die andere bleiben eventuell trotzdem noch Fragen offen. Dennoch leben wir in einer bösen Welt, die uns Leid und Schmerzen zufügen kann. Zum Beispiel wären da folgende Fragen: Wenn Gott ursprünglich ein Paradies erschaffen hat, so hat er es doch zugelassen, dass sich das Übel, das Böse in seiner Schöpfung ausgebreitet hat. Wie konnte das nur geschehen? Was ist der Ursprung des Bösen? Und wie sollte man damit umgehen, beziehungsweise wie kann man sich davor schützen? Darüber will ich in einem weiteren Beitrag zum Thema Theodizee sprechen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal.